Die Stellenanzeige war merkwürdig vage. Custodial Assistant. Spezialsammlungen. 21 Euro die Stunde. Das war deutlich mehr als das, was ich bisher im Hotelgewerbe verdient hatte. Ich stellte mir vor, alte Bücher zu entstauben oder Marmorböden zu wischen. Mit dem Wischen lag ich nicht falsch. Aber was ich unter Spezialsammlungen verstand, hatte nichts mit dem zu tun, was mich erwartete. Mein Name ist Luca Moretti und ich habe genau 47 Tage in dem wohl seltsamsten Job meines Lebens gearbeitet. Wenn mich jemand fragt, warum ich aufgehört habe, sage ich, der Lohn war es nicht wert. Und wenn jemand wissen will, was ich dort genau getan habe, wechsle ich das Thema. Aber du hörst dir diese Aufnahme an, weil du die Wahrheit erfahren willst. Und ich bin endlich bereit, sie zu erzählen. Der Vatikan besitzt viele Räume, die nie ein Tourist zu Gesicht bekommt. Untergeschosse, die auf keinem Plan verzeichnet sind. Lagerräume, für die man spezielle Genehmigungen und Unterschriften in mindestens 3 Sprachen braucht. Ich wurde eingestellt, weil ich ordentlich Italienisch sprach, keine Vorstrafen hatte und, vielleicht das Wichtigste, dringend Geld brauchte. Das Vorstellungsgespräch fand in einem engen Büro statt, das nach altem Papier und Desinfektionsmittel roch. Dort traf ich zum ersten Mal auf meinen Vorgesetzten, Pater Dr. Enzo Bellini. Er war ein dünner, abgekämpft wirkender Priester, der aussah, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen. Seine Hände fühlten sich beim Händeschütteln an wie ein Bündel kalter Zweige. Die Stelle umfasst die Instandhaltung sensibler religiöser Artefakte, erklärte er, ohne mir in die Augen zu sehen. Gegenstände, die mit äußerster Vorsicht zu behandeln sind. Und mit absoluter Diskretion. Ich nickte. 22 Euro die Stunde kauften eine Menge Diskretion. Es gibt 5 einfache Regeln, fuhr er fort und schob mir eine laminierte Karte über den Schreibtisch. Lernen Sie sie auswendig, befolgen Sie sie exakt, keine Ausnahmen. Regel 1. Betreten Sie Raum 77 niemals allein, immer zu zweit. Regel 2. Reinigung ausschließlich zwischen 9 Uhr morgens und 17 Uhr nachmittags. Regel 3. Wenn sich ein Objekt bewegt, lassen Sie es an der Stelle liegen. Niemals zurücklegen. Regel 4. Innerhalb des Raumes nur Englisch oder Italienisch sprechen, keine anderen Sprachen. Regel 5. Melden Sie alles Ungewöhnliche umgehend an Pater Dr. Bellini. Klingt machbar, sagte ich, während ich die Karte in die Brusttasche meiner Jacke steckte. Zum ersten Mal sah er mir direkt in die Augen. Sein Blick war ruhig, aber von einer Dringlichkeit durchzogen, die mich frösteln ließ. Diese Regeln sind nicht nur wichtig. Sie sind entscheidend. Ein Regelbruch. Und Sie sind sofort entlassen. Halten Sie sich daran und dieser Job wird Ihnen Ihr Studium finanzieren. Ich begann an einem Montagmorgen. Mein Partner war ein junger Mann namens Matteo Ricci, ein Studienabbrecher aus Florenz, der bereits seit über 2 Jahren für die Vatikanwartung arbeitete. Er hatte den müden, ausdruckslosen Blick eines Menschen, der Dinge gesehen hatte, über die er lieber nicht sprach. »Regel Nummer 1 ist die wichtigste«, sagte er, während wir mit dem Servicelift hinunter in das 3. Untergeschoss fuhren. »Geh da niemals allein rein. Ich mein's ernst. Auch wenn du deinen Schlüssel fallen lässt oder etwas vergessen hast, warte auf Backup.« Die Aufzugtüren öffneten sich mit einem metallischen Quietschen und gaben den Blick frei auf einen langen, kühlen Gang. Links und rechts reihten sich schwere Holztüren mit Messingschildern, jede mehrfach verriegelt. Am Ende des Ganges befand sich eine Tür, die äußerlich genauso aussah wie alle anderen, cremefarben gestrichen, schlicht. Und doch wirkte sie anders. Vielleicht lag es an den zusätzlichen Schlössern oder an der kleinen roten Leuchte über dem Türrahmen. Eine Leuchte, die konstant glomm, als würde sie ständig überprüfen, ob die Welt da draußen noch normal sei. »Was ist da drin?«, fragte ich. Matteo reichte mir wortlos Eimer und Wischmopp. »Dinge, die nicht funktioniert haben wie geplant«, antwortete er schließlich. Raum 77 war exakt 9 Meter lang und 6 Meter breit. Die Deckenbeleuchtung bestand aus grell surrenden Leuchtstoffröhren, die das gesamte Zimmer in ein hartes, weißes Licht tauchten. An den Wänden standen Metallregale, säuberlich beschriftet mit Daten, Ortsangaben und Fallnummern. Was sich auf den Regalen befand, ließ sich kaum in Worte fassen. Auf einem der oberen Böden stand etwas, das wie eine Keramikschale aussah. Allerdings war sie vollkommen nach innen gestülpt. Nicht zerbrochen und neu zusammengesetzt, sondern tatsächlich von innen nach außen gekehrt, wie ein auf links gedrehter Handschuh. Das Etikett las: Mailand, 1987, Versuch einer Selbstexorzierung. Daneben befand sich ein hölzernes Kruzifix, das nach oben zu schmelzen schien. Das Holz floss in festgefrorenen Tropfen zur Decke, als hätte die Schwerkraft ihre Richtung geändert. Rom, 1994. Exorzismus in kritischem Moment unterbrochen. Ein Teddybär lag in einem durchsichtigen Behälter. Auf den ersten Blick wirkte er normal, bis man bemerkte, dass sein Fell nach innen wuchs und nicht nach außen. Das schuf eine Oberfläche, die das Licht regelrecht verschluckte. Neapel, 2003. Besessenheit auf Trostobjekt übertragen. Erste Regel beim Putzen hier drin, sagte Matteo, während er sich Handschuhe überstreifte. Nicht zu lange starren. Zweite Regel, wenn etwas fällt oder sich bewegt, einfach liegen lassen. Und drittens, beeil dich. Ich lernte schnell, dass die Exorzismen des Vatikans nicht immer erfolgreich verliefen. Für jede geglückte Austreibung gab es eine Handvoll Fehlschläge, unvollständige Rituale, bei denen etwas zurückblieb. Unterbrechungen, die mehr Probleme verursachten als lösten, und hin und wieder etwas Neues, etwas Unvorhersehbares. Raum 77 war der Ort, an dem all diese Fehler landeten, ein Museum des Scheiterns. Doch statt Eintrittskarten verkaufte man hier Schweigen. Warum bewahrt man das alles überhaupt auf? Fragte ich Matteo einmal während der Mittagspause. Forschung, antwortete er knapp. Pater Bellini und seine Leute analysieren das Zeug, suchen Muster, versuchen zu verstehen, was schiefgelaufen ist, in der Hoffnung, es das nächste Mal besser zu machen. Die Arbeit war anfangs fast banal. Wir wischten die Böden, entstaubten die Regale, leerten kleine Mülleimer. Die Artefakte selbst mussten nicht gereinigt werden. Sie schienen Schmutz auf natürliche Weise abzuweisen, als würde nichts Unreines es wagen, sie zu berühren. Und berühren durften wir sie ohnehin nicht. Matteo und ich entwickelten bald eine Routine. Punkt 9 Uhr kamen wir an. Wir stellten die Tür mit einem Keil offen, schalteten alle Lampen ein und arbeiteten methodisch von links nach rechts. Um etwa 3:30 waren wir meistens fertig. Den Rest des Tages verbrachten wir mit Nachschub organisieren oder Aufgaben in anderen Teilen des Vatikans. Die Objekte selbst irritierten mich zunächst kaum. Sicher, sie waren seltsam, aber sie wirkten eher wie Ausstellungsstücke in einem düsteren Naturkundemuseum, nicht wie unmittelbare Bedrohungen, ein rückwärts laufender Wecker, ein Spiegel, der andere Räume reflektierte, nicht den, in dem man stand. Ein Foto, das je nach Blickwinkel andere Menschen zeigte. Merkwürdig, aber nicht angsteinflößend. Doch das sollte sich bald ändern. Und wenn ich damals gewusst hätte, was dieser Raum tatsächlich bedeutete und was er mir nehmen würde, ich hätte nie auch nur einen Fuß hineingesetzt. Am zweiten Tag meines neuen Jobs war ich pünktlich um 9 Uhr im dritten Untergeschoss. Der Servicelift hatte wieder dieses seltsame Zittern, wenn er sich dem Ende seiner Fahrt näherte, als würde das Gebäude selbst spüren, wohin ich unterwegs war. Der Gang vor Raum 77 war kühl, geruchlos, klinisch. Doch etwas in der Luft ließ mich frösteln, obwohl es dort niemals kälter als 21 Grad Celsius war. Matteo Ricci wartete bereits auf mich, eine Thermoskanne in der Hand, den Wischwagen vorbereitet. Er war nicht gesprächig, doch er hatte etwas an sich, das beruhigend wirkte, als hätte er alles schon gesehen. Als ich mich ihm näherte, drehte er sich wortlos zur Tür und bedeutete mir mit einem Nicken zu folgen. »Heute machst du die linke Seite, ich die rechte«, sagte er. Dann blieb er plötzlich stehen. »Aber bevor wir anfangen, reden wir nochmal über die Regeln.« Ich zog die laminierte Karte aus meiner Jacke. Sie war bereits leicht gebogen von der Hosentasche am Vortag. Matteo hob den Zeigefinger. »Regel Nummer 1. Geh niemals allein hinein. Niemals. Selbst wenn du nur kurz etwas holen willst. Wenn ich kurz raus muss, wartest du draußen. Wenn du als Erster da bist, wartest du auf mich.« Ich nickte. »Verstanden. Regel Nummer 2. Wir reinigen nur bei Tageslicht. Zwischen 9 Uhr morgens und spätestens 17 Uhr. Kein später Putzen, keine Extraschichten. Wenn du es nicht schaffst, alles zu erledigen, dann bleibt es eben liegen.« Ich konnte es nicht lassen, ihn zu fragen, was würde passieren, wenn man doch nachts... Er unterbrach mich mit einem scharfen Blick. »Tu es nicht.« Dann fuhr er fort. »Regel Nummer 3. Wenn ein Objekt sich bewegt, egal ob es rollt, fällt oder sich dreht, dann bleibt es genau da, wo es gelandet ist. Du rührst es nicht an. Du lässt es liegen, auch wenn es mitten im Weg liegt.« »Selbst wenn es versehentlich fällt?«, fragte ich. »Besonders dann«, sagte Matteo. Er zeigte auf die vierte Regel. »Nur Italienisch oder Englisch. Nichts anderes. Kein Latein, kein Deutsch, kein Fluchen in Dialekt. Und sprech nicht mit den Objekten, auch wenn du das Bedürfnis hast.« Ein eiskalter Schauder kroch mir den Rücken hoch. Ich wollte fragen, was genau er damit meinte, doch er ignorierte meine fragende Miene. »Und dann Regel Nummer 5. Wenn dir irgendetwas seltsam vorkommt, irgendetwas, geh sofort zu Pater Bellini. Nicht zu mir, nicht zum Kollegen im Flur, direkt zu ihm. Notrufnummer ist auf der Rückseite der Karte.« Ich drehte sie um. Tatsächlich, dort war eine fünfstellige Durchwahl mit dem Hinweis: Direktkontakt, kein Vermitteln. »Das ist keine Show, Luca«, sagte Matteo leise. »Du denkst jetzt noch, das hier ist nur ein Job. Aber das hier«, er deutete auf die Tür, »das ist ein Ort, an dem die Regeln mehr bedeuten als die Realität.« Er zog seinen Schlüsselbund hervor, steckte einen der vielen Schlüssel in das obere Schloss der Tür und drehte langsam. Drei weitere Schlösser folgten. Die rote Leuchte über dem Türrahmen blinkte einmal, dann stand die Tür offen. »Tritt niemals vor mir ein«, sagte Matteo und ging zuerst hinein. Der Raum war unverändert, und doch wirkte er jedes Mal neu. Die fluoreszierenden Röhren summten leise, als wäre ihnen das Licht zuwider, das sie spenden mussten. Ich trat auf meine Seite, stellte den Eimer ab und begann mit der Arbeit. Ich arbeitete mich Regal für Regal voran. Der Wischmopp glitt über den grauen, versiegelten Steinboden. Die Luft war still, aber schwer, als ob sie das Atmen absichtlich verlangsamen wollte. Ich betrachtete die Artefakte mit Vorsicht. Manchmal traute ich meinen Augen nicht. Eine mit Ruß bedeckte Kerze schien mir für einen Moment zu flackern, obwohl es keinerlei Luftzug gab. Ein altes Kruzifix warf einen Schatten in die falsche Richtung. Ein Spiegel, in dem ich nicht mein eigenes Spiegelbild sah, sondern einen weißen Flur, der aussah wie ein Spitalgang. Ich sprach nicht darüber. Nicht einmal zu Matteo. Nicht während der Arbeit. Zur Mittagszeit verließen wir den Raum gemeinsam. Matteo verschloss die Tür, während ich den Eimer zum Waschraum schob. In der Kantine im Nebengebäude aßen wir in Stille. Erst beim zweiten Bissen seiner Pasta sagte Matteo unvermittelt: »Die Regeln sind nicht da, um dich zu kontrollieren. Sie sind da, um dich hier zu behalten.« Ich runzelte die Stirn. »Was meinst du damit?« »Nicht körperlich. Ich meine deinen Verstand, deine Erinnerung, deine Realität. Wenn du hier drin arbeitest, brauchst du Anker. Regeln sind die Anker. Ohne sie wirst du Teil davon.« Er stocherte in seinem Essen. »Hast du jemals von residuellem spirituellen Einfluss gehört?« Ich schüttelte den Kopf. Es bedeutet, dass Dinge, die mit dem Übernatürlichen in Berührung kamen, Spuren hinterlassen. Spuren, die wirken wie Radioaktivität, nur anders. Sie verändern nicht deinen Körper, sie verändern dich, deine Gedanken, deine Identität. Ich schluckte. Plötzlich schmeckte mein Essen nach gar nichts mehr. Deshalb die Regeln, sagte Matteo. Sie schützen dich. Nicht nur vor den Objekten, sondern davor, dass du irgendwann aufwachst und nicht mehr weißt, wer du bist. Am Nachmittag kehrten wir zurück zu Raum 77. Die roten Leuchten über der Tür waren wieder konstant, das Innere unverändert, aber in mir war etwas verschoben. Ich fing an, die Regeln nicht nur auswendig zu lernen, ich begann, sie zu fühlen. Sie waren kein Vertrag, sie waren ein Zauberspruch. Ein dünner, brüchiger Faden, der mich mit dem Draußen verband. Und ich fragte mich, was passiert, wenn dieser Faden reißt? Es war Dienstag in meiner dritten Woche, als Matteo Ricci nicht zur Arbeit erschien. Ich kam wie immer pünktlich um 9 Uhr an, stieg in den Servicelift und fuhr hinunter in das dritte Untergeschoss. Der Lift vibrierte heute stärker als sonst und für einen Moment bildete ich mir ein, Stimmen durch die Wände zu hören, flüsternd, mehrstimmig. Aber unverständlich. Als sich die Türen öffneten, war der Flur leer. Ich wartete bis 9.15 Uhr im Personalraum, dann rief ich Pater Dr. Enzo Bellini an, um Meldung zu machen. Seine Stimme am anderen Ende war müde, aber wachsam. Matteo hat heute einen Zahnarzttermin. Ich habe Ihnen Ersatz geschickt. Tommaso Greco, ein erfahrener Mann. Treffen Sie ihn direkt bei Raum 77. Er ist in 10 Minuten dort. Ich legte auf. Der Name sagte mir nichts, aber das war nicht ungewöhnlich. Die Wartungsabteilung des Vatikans war groß. Tommaso war vielleicht einer dieser Leute, die man öfter sieht, aber nie wirklich wahrnimmt. Als ich zum Flur zurückkehrte, stand da bereits ein Mann. Kräftig gebaut, kurze schwarze Haare, leichtes Doppelkinn, die Uniform frisch, aber nicht ganz sauber. Er sah auf seine Armbanduhr, als wäre jede Sekunde eine persönliche Beleidigung. Tommaso Greco, stellte er sich vor und streckte mir die Hand entgegen. Der Händedruck war fest, aber ungeduldig. Luca Moretti, antwortete ich und nickte ihm zu. Sie kennen die Prozedur? Ich habe mehr gesehen, als dir lieb wäre, sagte er ohne zu lachen. Lass uns einfach reingehen und das hinter uns bringen. Er öffnete die Tür zu Raum 77 mit seinem eigenen Schlüssel. Der rote Lichtkreis. Über dem Türrahmen flackerte kurz, dann glomm er konstant. Drinnen war alles wie immer. Metallene Regale, fluoreszierendes Licht, kühle Luft. Doch etwas fühlte sich anders an. Vielleicht war es Tommasos Haltung. Er wirkte genervt, nicht vorsichtig, als würde er das Ganze nicht ernst nehmen. Ich nehme links, du rechts, sagte er, und wir begannen zu arbeiten. Die ersten 30 Minuten verliefen normal. Ich wischte den Boden, inspizierte die Eimer, überprüfte die Ecken auf Staubansammlungen. Ich sprach kein Wort. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern aus Respekt. Der Raum forderte Stille, so wie eine Kathedrale Respekt einfordert. Doch um etwa 10.30 Uhr hörte ich ein lautes Fluchen. »Scheiße!« Ich zuckte zusammen. »Was ist passiert?« rief ich über die Regale hinweg. »Ich hab diese verdammte Schale umgestoßen, die auf links gedrehte.« Mein Magen zog sich zusammen. Ich stellte meinen Mob ab und ging zu ihm. Dort, in der Mitte des Raumes, rollte die invertierte Schale langsam über den Boden. Sie drehte sich einmal, dann blieb sie mit einem leisen Klick stehen. Tommaso stand daneben, die Hände an den Hüften, den Blick missmutig. »Lass sie liegen«, sagte ich scharf. »Regel 3. Das ist doch lächerlich«, erwiderte er. »Es ist nur eine Schale.« »Nein«, sagte ich. »Sie bleibt genau da, wo sie gefallen ist. Das ist nicht verhandelbar.« Tommaso rollte mit den Augen. Einen Moment lang sah es so aus, als würde er sie aufheben. Seine Hand war bereits halb ausgestreckt. »Das ist die dümmste Regel, die ich je gehört habe«, murmelte er. »Aber meinetwegen.« Er trat zur Seite und kehrte zu seinem Bereich zurück. Ich atmete tief durch und machte mir innerlich eine Notiz, Pater Bellini am Nachmittag zu informieren. Die Schale lag nun mitten im Hauptgang, ein Hindernis, das uns ständig an ihre Anwesenheit erinnerte. Doch es geschah nichts weiter. Keine Bewegungen, keine Geräusche. Nur ein leichtes Summen der Lampen. Die Minuten verstrichen. Gegen 11.45 Uhr beugte ich mich zur Abfaltenden neben der Tür, um sie zu leeren. Es war ein Moment wie jeder andere. Ich drehte mich um. Tommaso war verschwunden. Nicht irgendwo im Raum. Er war weg. Kein Fluch, kein Rascheln, kein Aufschrei. Nur Stille. Sein Eimer stand noch da, halb voll mit Seifenwasser. Sein Besen lehnte an der Wand. Seine Jacke hing ordentlich an einem der Haken nahe der Tür. Ich rief seinen Namen. Einmal. Noch einmal. Dann ein drittes Mal. Lauter. Keine Antwort. Ich begann, die Regale abzusuchen. Schaute hinter jede Reihe, unter jeden Tisch, sogar unter das kleine Waschbecken in der Ecke. Nichts. Die invertierte Schale lag noch immer dort, genau wie zuvor. Ich griff nach meiner Karte. Regel 5. Melde alles Ungewöhnliche sofort an Pater Bellini. Ich zögerte nicht. Innerhalb von 10 Minuten kam Pater Bellini mit 2 weiteren Geistlichen, beide in langen, dunklen Gewändern. Einer sprach während der gesamten Untersuchung leise Latein. Der andere fotografierte alles. Bellini selbst stellte mir ruhige, präzise Fragen. »Wo war er zuletzt?«, fragte er. Ich zeigte auf den Bereich nahe der Schale. »Er hat da gewischt. Ich habe mich umgedreht, um den Mülleimer zu leeren. Als ich wieder hinsah, war er weg. Keine Geräusche, keine Bewegung.« Pater Bellini ging in die Hocke und betrachtete die invertierte Schale, ohne sie zu berühren. Er zog ein kleines Gerät aus seiner Tasche. Einen silbernen Zylinder mit einem pulsierenden blauen Licht und richtete es auf das Objekt. Es blinkte 3-mal, dann verstummte es. Einer der anderen Priester zog eine Zange aus einem ledernen Etui und hob die Schale vorsichtig auf. Er legte sie zurück auf das Regal. Ohne ein Wort. »Tommaso Greco«, sagte ich, »was ist mit ihm passiert?« Pater Bellini sah mich mit einer Miene an, die zugleich Mitgefühl und Vorsicht ausstrahlte. »Wir haben keine Mitarbeiterakte unter diesem Namen. Tommaso Greco arbeitet nicht für den Vatikan. Aber Sie haben ihn doch geschickt. Sie haben gesagt, ich sagte, ich würde jemanden schicken. Aber laut unserem System wurde niemand entsandt. Die Kameraaufzeichnung zeigt, dass Sie den Raum heute alleine betreten und wieder verlassen haben.« Meine Haut wurde kalt. Ich spürte, wie sich ein unsichtbares Band um meine Brust legte. Ich habe ihn gesehen. Ich habe mit ihm gesprochen. Bellini nickte. Ich zweifle nicht an Ihrer Wahrnehmung, Luca. Aber Wahrnehmung ist in Raum 77 nicht immer deckungsgleich mit Realität. Die Männer verließen den Raum. Ich blieb zurück, starrte auf die Regale, als würden sie mir etwas verraten. Am nächsten Tag war Matteo wieder da. Gut gelaunt, energiegeladen. »Wie war's gestern mit dem Neuen?«, fragte ich. »Dem Neuen?« »Tommaso. Sie haben Zahnarzt gesagt. Ich habe mit ihm gearbeitet, bevor er verschwunden ist.« Matteo runzelte die Stirn. »Ich hatte keinen Zahnarzttermin. Ich habe dir doch letzte Woche gesagt, dass ich Dienstag frei nehme, wegen des Termins meiner Schwester.« Ich erinnerte mich nicht. Ich überprüfte später den Einsatzplan. Matteo hatte recht. Der freie Tag war seit 2 Wochen eingetragen. Ich saß in meinem kleinen Apartment in Trastevere, die Regelkarte auf dem Tisch vor mir. Regel 1. Betreten Sie Raum 77 niemals allein. Arbeiten Sie immer zu zweit. Ich hatte mich an diese Regel gehalten. Ich war nicht allein gewesen. Oder etwa doch. Als Matteo am nächsten Tag wieder mit mir im Lift stand, spürte ich förmlich, wie sich ein Graben zwischen uns aufgetan hatte. Er schien nichts zu wissen, nichts zu erinnern, nichts zu ahnen. Und ich war mir nicht mehr sicher, ob das beruhigend oder beunruhigend war. Der Lift ruckelte wie immer auf den letzten Metern. Als wir unten ankamen, war der Flur leer und still. Raum 77 wartete. Die rote Lampe über der Tür brannte konstant. Keine Warnung, kein Alarm. Matteo schloss die Tür auf und trat wie üblich als Erster ein. Ich folgte, hielt jedoch inne, als mein Blick über das Regal rechts neben der Tür glitt. Die invertierte Schale, sie lag wieder an ihrem ursprünglichen Platz. Ruhig, unauffällig. Aber ich wusste, dass sie sich bewegt hatte. Ich wusste, dass jemand verschwunden war. Und ich wusste, dass niemand außer mir sich daran erinnerte. Ich arbeitete schweigend. Matteo sprach kein Wort. Und ich begann zu glauben, dass er es spürte. Dieses Flimmern in der Luft, diesen unterschwelligen Druck, der Raum und Zeit leicht verzog, ohne dass man sagen konnte, wie genau. Nach etwa einer Stunde stellte ich meine Arbeit ein. »Matteo?« fragte ich leise. Er richtete sich langsam auf, ein Tuch in der Hand. »Hm? Was weißt du über die invertierte Schale? Die von Mailand, 1987?« Er sah mich lange an. Dann legte er das Tuch beiseite und setzte sich auf einen leeren Eimerdeckel. »Das ist keine Schale mehr«, sagte er schließlich. »Zumindest nicht im klassischen Sinn. Was du da siehst, ist das, was übrig blieb, nachdem jemand versucht hat, das Böse in sich selbst umzukehren. Wie meinst du das?« »Ein junger Mann. Er hatte keinen Zugang zu einem Priester, keine Erlaubnis für ein offizielles Ritual. Also hat er es selbst versucht, mit einem Spiegel, alten Anleitungen aus dem Internet, Gebeten in falscher Reihenfolge. Er dachte, er könnte den Dämon nicht austreiben, sondern umkehren, ihn nach innen falten.« Ich schluckte trocken. »Hat es funktioniert?« Matteo lachte leise, ohne Freude. »Es hat etwas bewirkt, ja. Der Dämon wurde nicht vertrieben, er wurde verdreht, eingefaltet, aber dabei blieb er aktiv, nur anders.« Er zeigte auf die invertierte Schale. »Das war der Spiegel, den er benutzte, oder das, was davon übrig blieb. Er hat sich verformt, so als wäre das, was darin gespiegelt wurde, zu real geworden. Und der Dämon hat neue Wege gefunden.« Ich schwieg. Seitdem erzeugt das Ding temporäre Erscheinungen. Falsche Personen, falsche Situationen. Immer mit dem Ziel, jemanden dazu zu bringen, es zu berühren oder es zu verschieben oder es einfach zurückzustellen. Ich dachte an Tommaso, an seine Art zu sprechen, seine Ungeduld, sein Widerstand gegen die Regeln. Wenn jemand das tut, wenn er es aufhebt, wird die Illusion permanent, sagte Matteo. Die falsche Person bleibt, die echte verschwindet. Mir wurde kalt. Was wäre passiert, wenn ich ihn hätte machen lassen? Wenn Tommaso die Schale zurückgestellt hätte? Matteo sah mich ausdruckslos an. Dann wärst du derjenige gewesen, der verschwindet. Und Tommaso hätte weitergemacht. Hätte vielleicht noch ein paar Schichten gearbeitet, hätte vielleicht irgendwann seinen eigenen Tommaso getroffen und keiner hätte je gemerkt, dass du nie existiert hast. Ich fröstelte. Ist das schon einmal passiert? Mehrmals, sagte Matteo. Mindestens 7 Mal, seit ich hier bin. Aber keiner spricht darüber. Und keiner erinnert sich. Nicht mehr. Als würde Raum 77... aufräumen. Ich betrachtete die Schale, die auf ihrem angestammten Platz saß. Sie glänzte schwach unter dem kalten Licht, als wäre sie gerade geputzt worden. Doch niemand hatte sie angerührt. Niemand hatte sie je berührt, nicht freiwillig. »Wie kann man das überhaupt bekämpfen?«, fragte ich. »Wie verhindert man, dass es einen trifft?« »Die Regeln«, sagte Matteo. »Sie sind nicht willkürlich. Sie sind nicht dazu da, uns zu gängeln. Sie sind wie Schutzzauber. Schwach, aber effektiv. Solange du sie befolgst, bleibst du in der Realität verankert. Sobald du sie brichst, reißt du dich los.« Ich nickte langsam. »Aber was, wenn jemand die Regeln befolgt und es passiert trotzdem etwas?« fragte ich. »So wie bei mir. Ich war nicht allein. Ich habe nichts bewegt. Ich habe die Sprache nicht gewechselt. Ich habe alles gemeldet.« Matteo sah mich lange an. Dann stand er auf und wischte sich die Hände an seiner Hose ab. »Dann heißt das, dass etwas Neues begonnen hat«, sagte er. »Etwas, das noch nicht in den Regeln steht.« Er sah zur Schale. »Vielleicht hat sie gelernt. In dieser Nacht träumte er von einer Hand, die meine aus dem Spiegel heraus festhielt, während mein Spiegelbild stehen blieb und mich ansah, mit Tommasos Gesicht. Die folgenden Tage verliefen scheinbar ruhig, fast mechanisch. Matteo und ich arbeiteten schweigend, hielten uns exakt an die Reihenfolge, begannen immer um 9 Uhr und beendeten unsere Arbeit spätestens um 16.30 Uhr. Die Objekte in Raum 77 lagen still in ihren Regalen, stumm wie Artefakte in einem Museum. Doch der Raum selbst, der Raum fühlte sich anders an. Es war nichts Offensichtliches. Keine bewegten Gegenstände, keine flackernden Lichter, keine Temperaturstürze. Es war subtiler, wie ein Raum, der einem zuhörte. Wenn wir sprachen, hallte es anders. Wenn wir uns bewegten, schien das Echo zu zögern, als müsste es sich erst entscheiden, ob es zurückkommen wollte. Die Stille wurde dichter. Und wir redeten seltener. Dann kam Montag. Der Montag, an dem alles kippte. Matteo war krank gemeldet, diesmal wirklich. Ich sah ihn selbst, wie er mit fiebrigem Blick das Gebäude verließ, bevor ich in den Aufzug stieg. Ich überlegte kurz, ob ich Pater Bellini kontaktieren sollte, aber auf dem Einsatzplan war mein Name allein eingetragen. Kein Ersatz, keine Warnung, nur ich. Ich erinnerte mich an Regel 1. Niemals allein in Raum 77. Aber die aktualisierte Regelkarte, die ich vor einer Woche erhalten hatte, enthielt eine neue Version dieser Regel. Betreten Sie Raum 77 nur während zugewiesener Schichten. Niemals außerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens. Von nicht allein war keine Rede mehr. Ich fuhr hinunter, Schritt für Schritt. Die digitale Uhr im Flur zeigte exakt 9.01 Uhr, als ich vor der Tür stand. Die rote Leuchte brannte ruhig. Der Schlüssel glitt ein wenig schwerer als sonst in das Schloss, als würde sich das Metall selbst dagegen wehren. Ich trat ein. Die Lichter flackerten kurz beim Einschalten, dann stabilisierten sie sich. Der Raum war äußerlich unverändert. Die Regale standen still, die Objekte an ihrem Platz. Und doch lag etwas in der Luft. Etwas wie elektrischer Staub. Mein Nacken prickelte. Ich begann wie immer mit dem linken Gang. Wischte den Boden, prüfte den Eimer, ging weiter zum Regal mit den kleineren Behältern. Als ich um die Ecke bog, blieb ich abrupt stehen. Ein neues Objekt stand auf dem mittleren Regalbrett. Es war ein Buch. Dick, gebunden in dunklem Leder, ohne Titel oder Symbol. Es lag dort, als wäre es schon immer Teil der Sammlung gewesen, doch ich wusste mit Sicherheit, dieses Buch war am Freitag noch nicht da. Ich hatte jeden Regalplatz am Freitag zweimal überprüft. Ich trat einen Schritt näher heran. Das Buch lag leicht geöffnet da. Die Seiten bewegten sich selbstständig. Langsam, aber kontinuierlich, als würde jemand darin lesen. Alle 5 bis 10 Sekunden blätterte eine Seite um, begleitet von einem kaum hörbaren Rascheln. Kein Luftzug, keine mechanische Hilfe. Es bewegte sich einfach so. Ich rief Pater Bellini über die Direktnummer an. Er meldete sich sofort. Ich schilderte die Situation ruhig, ohne Emotion, wie es uns beigebracht wurde. »Bleiben Sie ruhig«, sagte er. »Verlassen Sie den Raum nicht. Ich schicke jemanden.« 10 Minuten später trafen Pater Bellini und eine Frau im weißen Laborkittel ein, Dr. Chiara Romano. Ich hatte sie schon einmal gesehen, aber nie mit ihr gesprochen. Sie untersuchten das Buch, machten Fotos, ohne es zu berühren. Chiara schrieb Notizen auf ein Klemmbrett, während Bellini nur still daneben stand. »Was ist das?«, fragte ich schließlich. Kiara blickte kurz auf. Ein Versuch, alle bekannten Exorzismusprotokolle in einem einzigen Werk zu bündeln. Es war nie für die öffentliche Nutzung gedacht. Und was ist schiefgelaufen? Fragte ich. Der Autor versuchte, Quellen aus verschiedenen Traditionen zu verbinden. Manche davon waren weniger kooperativ. Das Buch entwickelte während der Bindung ein gewisses Maß an Eigenleben. Bellini nickte. Es besitzt eine Art Verbindungskapazität, wie ein Nervensystem. Es kann Brücken bauen, zwischen Texten, zwischen Konzepten, vielleicht sogar zwischen Objekten. Ich wollte etwas sagen, doch in dem Moment knallte das Buch abrupt zu. Der Ton hallte unnatürlich laut durch den Raum, als hätte er sich vervielfacht. Es war, als hätte man in einem riesigen unterirdischen Saal eine Tür zugeschlagen. Dann, für einen Moment, war alles still. Dann begannen die Artefakte zu reagieren. Zuerst drehte sich die invertierte Schale langsam um etwa 45 Grad. Dann begann das Kreuz zu tropfen. Nicht schneller als gewöhnlich, aber regelmäßiger, beinahe rhythmisch. Ein Tropfen jede Sekunde. Der Teddybär in seiner Kiste hob sich minimal an, als würde er atmen. Kiara flüsterte, Sie synchronisieren sich. Bellini rief sofort per Funk eine Sperrung des Raumes aus. Raum 77, Stufe 3. Keine Zugänge bis auf Weiteres. Ich wich zurück in den Türbereich. Die Luft war inzwischen deutlich kühler geworden, etwa 5 Grad weniger als noch vor einer Stunde. Mein Atem bildete bereits leichte Schwaden. Was passiert hier? Fragte ich. Bellini sah mich an, ernst, angespannt. Das Buch hat eine Reaktion ausgelöst. Es war wie ein Zündfunke. Die Artefakte beginnen, miteinander zu kommunizieren. Und das ist etwas, was nie hätte passieren dürfen. Ich blickte durch den Raum, wo die Objekte wie lebendige Wesen zu erwachen schienen. Die Regelkarte in meiner Tasche fühlte sich plötzlich schwerer an. Zum ersten Mal seit meinem ersten Arbeitstag fragte ich mich ernsthaft, ob ich diesen Raum je wieder verlassen würde. Am darauffolgenden Morgen war der Zugang zu Raum 77 gesperrt. Ein rot-weißes Band mit der Aufschrift Accesso limitato, solo autorizzati, war quer über den Türrahmen gespannt und 2 schweigende Sicherheitsleute standen davor wie Grabwächter. Ich wurde stattdessen zum Reinigungsdienst im Bibliotheksarchiv im Erdgeschoss eingeteilt. Ein einfacher, stiller Ort mit staubigen Folianten und marmornem Boden, der keinerlei Widerspruch leistete. Doch meine Gedanken waren unablässig bei Raum 77, bei dem Buch, bei der Schale, bei den Tropfen, die sich synchronisiert hatten. Die Nacht war schlaflos verlaufen, angefüllt mit Bildern von pulsierenden Artefakten und flüsternden Schatten. Ich konnte ihre Bewegung fast noch spüren, als ob sie sich in mein Nervensystem eingebrannt hätten. Am Donnerstag erhielt ich eine schriftliche Anweisung. Ich sollte um 9 Uhr morgens wieder Raum 77 betreten, diesmal gemeinsam mit Pater Bellini und Dr. Chiara Romano. Die Sperrung war aufgehoben worden. Angeblich hatte sich die Aktivität der Objekte beruhigt. Als ich eintraf, warteten die beiden bereits vor der Tür. Bellini nickte mir knapp zu. Chiara hielt ein Tablet in der Hand und tippte mit ernster Miene darauf herum. Der Raum ist nicht mehr im ursprünglichen Zustand, sagte sie, ohne aufzusehen. Sie sollen beobachten, nicht eingreifen, dokumentieren, aber keine Objekte berühren. Die Tür öffnete sich schwerfällig, fast widerwillig. Als wir eintraten, spürte ich sofort, dass die Temperatur um mindestens 3 Grad niedriger lag als üblich. Die Luft war trocken und elektrisch aufgeladen. Das Summen der Leuchtstoffröhren klang moduliert, wie ein Flüstern im Morse-Rhythmus. Was ich sah, ließ mich für einen Moment den Atem anhalten. Die Artefakte hatten sich neu angeordnet. Nicht mehr in systematischen Reihen, sondern nun in einer präzisen Form. Ein geometrisches Muster, das sofort an ein Diagramm oder einen Plan erinnerte. Es hatte 8 Arme, sternförmig angeordnet, und jedes Artefakt war an einem Punkt innerhalb dieser Struktur positioniert. Die Mitte des Musters war leer, ein rundes Areal mit etwa einem Meter Durchmesser. Doch diese Leere war nicht mehr leer. Im Zentrum stand ein neues Objekt. Eine schlichte Holzbox, etwa 50 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und ebenso hoch. Kein Schloss, keine Gravur, keine sichtbaren Beschläge. Nur eine einfache, handwerklich gefertigte Kiste aus dunklem Holz, deren Oberfläche matt glänzte. Und obwohl sie äußerlich unscheinbar war, strahlte sie etwas aus, das sich schwer in Worte fassen ließ. Es war wie die Ruhe vor einem Sturm oder das Bewusstsein eines Raumes, der zu atmen begonnen hatte. »War die Box am Dienstag schon hier?«, fragte ich leise. Chiara schüttelte den Kopf. »Nein, wir vermuten, sie wurde nicht gebracht, sondern gebildet.« Bellini trat näher, ging in die Hocke, ohne sie zu berühren. Er studierte sie mit forschendem Blick. »Das Holz ist identisch mit dem Einband des Buches, Ma«, murmelte er. »Gleiche Maserung, gleiche Färbung.« Chiara nickte. »Wir glauben, dass das Buch nur die Benutzeroberfläche war, die Verbindung. Aber die eigentliche Funktion, die liegt in dieser Box.« Ich blickte auf das Muster im Raum. »Dann hat das Buch die Artefakte beeinflusst, um sie hier hinzuziehen?« »Nein«, sagte Chiara. »Die Artefakte haben sich selbst bewegt, instinktiv, wie Eisenfeilspäne, die sich in ein Magnetfeld legen. Sie reagieren auf etwas in der Mitte und sie geben ihm etwas.« Ich spürte, wie meine Kehle trocken wurde. »Was gibt man so einer Box?« Bellini antwortete, ohne sich umzudrehen. »Energie, Fragmente, spirituelle Rückstände von Jahrzehnten gescheiterter Rituale. All das, was nie ganz vertrieben wurde.« Ich ging langsam um das Muster herum. Die invertierte Schale hatte sich leicht gedreht. Der Teddybär lag flach. Die nach innen gewachsenen Fasern zeigten nun direkt zum Zentrum. Das Kruzifix tropfte weiter. Jeder Tropfen fiel auf ein in den Boden eingelassenes Symbol, das vorher nicht dagewesen war. »Wie lange ist das schon im Gange?«, fragte ich. »Unklar«, sagte Chiara. »Wir glauben, das System war bereits vorbereitet. Jahrzehntelang haben sich diese Objekte gegenseitig beeinflusst. Das Buch hat die letzte Verbindung hergestellt, wie ein neuronaler Impuls.« Ich spürte, wie meine Hände zitterten, nicht vor Angst, sondern vor dem unausweichlichen Gefühl, dass ich Teil eines Prozesses war, der nicht mehr aufzuhalten war. »Was passiert, wenn die Box voll ist?«, fragte ich. Niemand antwortete sofort. Schließlich sagte Chiara, »Dann beginnt Phase 2. Und wir haben keine Ahnung, was das bedeutet.« Plötzlich vibrierte der Boden leicht. Nicht stark, kaum spürbar. Aber es war da, ein unterschwelliger Puls. Die Leuchtstoffröhren über uns flackerten leicht, dann stabilisierten sie sich wieder. »Wir verlassen den Raum«, sagte Bellini leise. »Jetzt.« Als wir die Tür schlossen, sah ich ein letztes Mal über meine Schulter. Die Box stand ruhig im Zentrum des Musters, doch ich konnte schwören, dass ihr Deckel ein paar Millimeter offen stand und ein Hauch von Kälte entwich. Ich fröstelte, denn was auch immer die Artefakte dieser Kiste gaben, es war noch nicht genug. Am nächsten Morgen um 9 Uhr stand ich erneut vor Raum 77. Die Luft im Flur war kälter als gewöhnlich, nicht nur ein paar Grad. Es fühlte sich an, als würde der Gang selbst jede Wärme aus der Umgebung ziehen. Die Leuchte über der Tür flackerte unregelmäßig in einem Takt, der mich an Herzrhythmusstörungen erinnerte. Ich wartete, wie vorgeschrieben, bis Pater Bellini und Dr. Chiara Romano eintrafen. Beide wirkten müde. Ihre Augen waren gerötet, ihre Bewegungen fahrig. Bellini trug zwei Schlüssel um den Hals, die er sonst nie offen zeigte. Chiara hielt ein Messgerät in der Hand, das ein leises, gleichmäßiges Piepen von sich gab. »Die Werte steigen weiter«, murmelte sie. »Die energetische Dichte im Raum liegt mittlerweile bei über 140% des Ausgangsniveaus.« Ich verstand nur die Hälfte, aber ich spürte es. Noch bevor wir den Raum betreten hatten, wusste ich, heute würde etwas geschehen. Die Tür öffnete sich schwer. Der Raum war in schummriges Licht getaucht, obwohl alle Röhren funktionierten. Die Schatten schienen sich zu verdichten, als würde das Licht an Kraft verlieren. Die Artefakte, sie standen nicht mehr still. Einige vibrierten, andere rotierten langsam. Der Teddybär hob und senkte sich in einem rhythmischen Takt, als würde er atmen. Das rückwärts laufende Uhrwerk an der Rückwand drehte sich doppelt so schnell wie sonst. Doch alles wurde überlagert vom Zentrum, die Holzbox. Sie vibrierte deutlich. Nicht stark, aber gleichmäßig, wie ein schlafender Organismus mit pulsierendem Herzschlag. Ein dunkler Ton erfüllte den Raum, kaum hörbar, aber spürbar im Brustkorb, wie das Dröhnen einer fernen Maschine. »Es beginnt«, sagte Chiara mit belegter Stimme. »Was beginnt?«, fragte ich. »Die Sammelphase war Vorbereitung«, sagte Bellini. »Jetzt beginnt die Konzentration.« In dem Moment öffnete sich der Deckel der Box. Langsam, mit einem sanften Klicken. Kein Geräusch hätte mich mehr erschrecken können, denn im Inneren war nichts. Keine Seiten, keine Objekte, kein sichtbarer Inhalt, nur Dunkelheit. Aber nicht einfach das Fehlen von Licht. Diese Dunkelheit war aktiv. Sie verschluckte das Licht über sich vollständig, kein Schimmer, keine Reflexion. Es war, als schaute man in ein Loch, das tiefer war als der Raum selbst. Und dann bewegte sich diese Dunkelheit. Langsam begann sie sich zu drehen. Ein Strudel, kaum breiter als eine Handfläche, formte sich im Inneren der Kiste. Und im gleichen Moment begannen die Artefakte zu reagieren. Der invertierte Spiegel, das Kreuz, die Schale, die seltsamen Fotos. Sie alle bewegten sich, streckten sich, als würden sie gezogen. Der Teddy hob sich an, drehte sich leicht in Richtung der Box. Die Luft wurde kälter, das Licht schwächer. Die Gegenstände begannen zu verschmelzen. Nicht buchstäblich, aber ihr Verhalten synchronisierte sich vollkommen. Tropfen, Lichtblitze, Bewegungen. Alles wurde Teil eines gemeinsamen Takts, ein System, ein Ritual, das keiner von uns eingeleitet hatte. Chiara trat zurück. Es zieht die Essenz, alle Fragmente, die Reste von gescheiterten Exorzismen, die hier seit Jahrzehnten gespeichert sind. Was passiert, wenn es fertig ist? Fragte ich. Bellini antwortete nicht. Die Geräusche verstärkten sich. Ein Musikspielzeug, das zuvor still war, spielte nun eine klirrende Melodie. Eine kleine Schneekugel, gefüllt mit einer blutroten Flüssigkeit, begann sich selbstständig zu schütteln. Eine Holzpuppe klapperte mit ihren Gliedmaßen, obwohl keine Bewegung im Raum zu spüren war. Dann hob sich das Buch. Das selbstlesende Buch, das alles ausgelöst hatte, erhob sich langsam vom Regal. Seine Seiten flatterten wie Flügel, ein letztes Mal, bevor es wie von unsichtbarer Hand durch die Luft schoss, direkt in die Box. Ohne aufzuhalten, verschwand es in der Dunkelheit, wurde verschluckt, lautlos, und dann verstummte alles. Die Musik verstummte, die Tropfen hörten aufzufallen, die Schneekugel erstarrte. Das Licht war schwach, aber stabil. Die Kälte blieb. Die Box stand offen. »Ist es vorbei?«, fragte ich flüsternd. Chiara sah mich an. »Nein.« Denn nun trat die Dunkelheit aus. Ein dünner Strom von absoluter Schwärze sickerte über den Rand der Box, wie Wasser, das aus einem übervollen Gefäß läuft. Sie floss in alle Richtungen, entlang des Bodens, hin zu den Regalen, zu den Ecken, zu den Wänden. Dort, wo sie entlang kroch, verblassten die Farben. Das Licht wurde trüber, die Luft dicker. »Sie konzentriert die Energie«, sagte Chiara. »Sie formt sie.« »Zu was?«, fragte ich. Bellini sah mich an, blass wie Marmor. »Wir wissen es nicht, aber wenn sie den Raum verlässt, wird sie sich weiter ausbreiten, und das darf nicht geschehen.« Er griff nach seinem Funkgerät. »Initiieren Sie Protokoll 7. Wiederhole. Protokoll 7.« Das Funkgerät knackte. Dann kam die Antwort. Verstanden. Raum wird verriegelt. Eindämmung aktiviert. Ein metallisches Klicken erklang hinter uns. Die Tür schloss sich automatisch. Zusätzliche Riegel fuhren aus der Wand. Die rote Leuchte über dem Türrahmen blinkte schnell. Schneller, als ich es je gesehen hatte. Die Dunkelheit erreichte nun die Decke. Sie kroch an den Wänden empor, bedeckte langsam alle Oberflächen. Der Raum wurde enger, nicht physisch, aber geistig. Als ob das Bewusstsein der Dinge um uns herum Raum einnahm, der uns zustand. »Was sollen wir tun?«, fragte ich. Chiara antwortete flach atmend, »Jetzt? Gar nichts. Wir dürfen uns nicht bewegen, nicht sprechen, nicht eingreifen. Wir sind nur noch Beobachter.« Und so standen wir. Drei Menschen im Zentrum eines Raumes, der längst kein Raum mehr war, sondern ein Schlund. Ein Ort, der nicht nur sammelte, sondern formte. Etwas wurde erschaffen. Aus Resten. Aus Fragmenten. Aus den Fehlern von 40 Jahren. Und ich wusste, dass dieser Prozess nicht aufzuhalten war. Nur hinauszuzögern. Vielleicht. Wir standen über eine Stunde in vollkommener Stille, während die Dunkelheit langsam, aber stetig den gesamten Raum übernahm. Sie kroch an den Regalen hoch, schluckte das Licht der Leuchtstoffröhren und bildete einen fließenden, schwärzlichen Film über den Wänden, dem Boden und schließlich der Decke. Nur ein kleiner, etwa 1 Meter breiter Krai. Um uns herum blieb frei, als hätte die Dunkelheit beschlossen, uns für den Moment zu verschonen. Niemand sprach. Niemand bewegte sich. Selbst das Atmen fühlte sich an, als wäre es zu laut, zu riskant. Das einzige Geräusch war das kaum hörbare, tiefe Summen der Box im Zentrum. Doch dieses Summen war kein Ton im eigentlichen Sinne. Es war eine Präsenz. Ein Vibrieren der Knochen, das Denken erschwerte und die Grenzen des Ichs langsam aufzuweichen schien. Dann, mit einem einzigen durchdringenden Klick, begann der Deckel der Box sich vollständig zu öffnen. Nicht ruckartig, sondern mit der behäbigen Eleganz eines Uhrwerks. Das Innere war nicht mehr nur dunkle Leere. Es war Bewegung. Die Schwärze darin drehte sich nun in geometrischen Mustern, die mit dem bloßen Auge schwer zu erfassen waren. Kreise innerhalb von Quadraten, Spiralen aus Schatten, die sich in sich selbst verdrehten. Die Formen wirkten lebendig, aber nicht menschlich. Eher wie etwas, das dachte, aber niemals selbst gedacht worden war. »Sie beginnt zu überlaufen«, flüsterte Chiara. Ihre Stimme zitterte. Pater Bellini griff zu seinem Funkgerät. »Aktivieren Sie das Evakuierungsprotokoll. Sofort. Sichern Sie den Bereich. Niemand nähert sich Raum 77.« Es folgte ein kurzes Rauschen, dann eine Antwort. »Verstanden. Die obere Etage wird evakuiert. Spezialteam auf dem Weg. 3 Minuten bis Ankunft.« Ich starrte auf die Box. Die Dunkelheit quoll nun in dicken Schwaden aus ihrem Inneren, senkte sich wie Rauch über den Boden, berührte meine Stiefelspitzen. Doch sie verbrannte nicht. Stattdessen fühlte sie sich kalt an. Kalt wie metallisches Wasser, das durch das Gewebe sickert und Erinnerungen ausspült. »Wenn das Ding sich weiter ausdehnt«, begann ich, »dann erreicht es die Katakomben unterhalb«, vollendete Chiara. »Und wenn es dort ankommt, gibt es keine Barrieren mehr.« Bellini atmete schwer. »Wir müssen es zerstören. Jetzt.« Er zog ein kleines Gerät aus seiner Jackentasche. Es sah aus wie eine Fernbedienung, aber massiver, mit mehreren Metallplättchen und einem einzigen Schalter. Daneben war eine kleine Anzeige in rotem Licht eingebettet. »Sprengladung ist vorbereitet«, erklärte er. 2 Kilogramm Sprengstoff, hochkonzentriert, genug, um alles im Radius von 5 Metern vollständig zu pulverisieren.« »Und wenn es nicht reicht?«, fragte ich. »Dann versiegeln wir den ganzen Trakt. Für immer.« Die Dunkelheit erreichte nun die Decke. Der Raum war vollständig in Schwarz getaucht. Selbst die Lichtquellen außerhalb der Tür hatten versagt. Nur das matte Leuchten des Detonators und der violette Schimmer aus der Box selbst waren noch sichtbar. »Was geschieht mit den Rückständen?«, fragte Kiara. »Mit den Energien, die nicht absorbiert, sondern nur gesammelt wurden?« »Wir hoffen, dass die Explosion sie zerstreut«, sagte Bellini, »dass sie sich im atmosphärischen Feld verlieren. Ungefährlich. Ziellos.« Niemand sagte, was wir alle dachten. Was, wenn sich diese Energie nicht zerstreuen wollte? Wir rannten, als die Sicherheitsverriegelung auf grün sprang. Die Tür öffnete sich mit einem Heulen aus Druckluft und wir stolperten hinaus. Hinter uns schloss sich die Tür sofort wieder, diesmal mit einem Geräusch, das sich endgültig anhörte. Die Sprengung war für exakt 12 Uhr angesetzt, der Zeitpunkt, an dem die Sonne über Rom ihren höchsten Stand erreicht. Laut Kiara war das der Moment, an dem spirituelle Energie am schwächsten sei. Wir wurden mehrere Gebäude entfernt in Sicherheit gebracht. Von dort aus, durch eine mit Kameras ausgestattete Live-Übertragung, sahen wir das Team der technischen Einheit, wie sie letzte Justierungen an der Außenstruktur des Raumes vornahmen. Niemand wagte sich hinein. Die Ladung war bereits angebracht worden, Stunden zuvor, während die Box noch ruhte. 10 Sekunden vor Detonation zählte ein Computer die letzten Augenblicke herunter. 9, 8, 7. Mein Herzschlag synchronisierte sich mit der Anzeige. 6, 5. Ich hielt den Atem an. 4, 3, 2, 1. Die Welt wurde weiß. Ein kurzes, aber alles verschlingendes Aufleuchten flutete die Monitore. Dann Dunkelheit. Und dann Stille. Keine Druckwelle, kein Feuerball. Nur ein leiser Ruck durch den Boden, wie das Ausatmen eines uralten Gebäudes, das kurz innehielt und dann weiterschlief. 3 Stunden später erhielten wir die Bestätigung. Raum 77 war vollständig zerstört. Die Artefakte, alle vernichtet. Die Box, verschwunden. Die Rückstände, angeblich harmlos verteilt in der Atmosphäre. So lautete jedenfalls der offizielle Bericht. Ich wurde zur medizinischen Untersuchung geschickt. Bluttests, psychologische Bewertung, Gesprächsprotokolle. Alles wurde akribisch dokumentiert. Kiara sagte zu mir, wir müssen beobachten, ob du Spuren der Kontamination aufweist. Es ist möglich, dass du etwas aufgenommen hast. Und wenn ja, fragte ich, dann wissen wir wenigstens, wie weit es reicht. Ich sagte nichts, denn ich wusste bereits, dass etwas in mir geblieben war. Etwas Kaltes, etwas Leises, etwas, das die Regeln kannte. Ich kehrte in mein Apartment in Trastevere zurück. Die Explosion lag nun 3 Tage zurück. Doch etwas in mir hatte sich verschoben. Nicht körperlich, sondern tiefer. Wie ein Möbelstück, das nachts jemand in deinem Wohnzimmer verrückt hat. Nur ein paar Zentimeter. Kaum merklich. Aber du weißt, dass es nicht mehr dort steht, wo es hingehört. Die ersten Nächte nach der Sprengung konnte ich nicht schlafen. Nicht wegen Albträumen, sondern weil ich nichts träumte. Kein inneres Bild. Kein Geräusch, nicht einmal schwarz, nur ein durchgehendes Gefühl von Abwesenheit. Es war, als würde mein Geist in einem Raum warten, in dem niemand je zurückkehren sollte. Meine Blutwerte waren laut den vatikanischen Ärzten grenzwertig. Ich verstand die Zahlen nicht, aber die Gesichter, mit denen man sie mir überreichte, sagten mehr als Worte. Dr. Chiara Romano überreichte mir am Ende der Untersuchung einen schlichten Umschlag. »Hier ist Ihre neue Regelkarte«, sagte sie. Ich starrte auf das Laminat. Es war identisch mit der alten. 5 Regeln, nur leicht verändert. Regel 1. Betreten Sie Raum 77 nur während offiziell zugewiesener Einzelschichten. Regel 2. Reinigung ausschließlich zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Regel 3. Wenn ein Objekt sich bewegt, lassen Sie es dort, wo es zur Ruhe kommt. Regel 4. Nur Englisch oder Italienisch innerhalb der Zone verwenden. Regel 5. melden Sie jede ungewöhnliche Aktivität direkt an Pater Dr. Enze Zobellini. Ich blinzelte. Einzelschicht? Ich dachte, ich würde neu zugewiesen. Chiara sah mich mit kühler Ruhe an. Sie wurden neu zugewiesen. Raum 77 existiert offiziell nicht mehr. Aber die Sammlung ist verteilt worden. Ich wollte widersprechen. Etwas sagen. Etwas fragen. Aber die Worte kamen nicht. Als wären sie gelöscht worden, bevor ich sie denken konnte. In der folgenden Woche arbeitete ich in der Sakristei der Vatikanischen Kapelle. Einfaches Reinigen, Kerzenleuchter polieren, Marmor wischen, keine Artefakte, keine Dunkelheit und trotzdem geschah es zum ersten Mal am Dienstag. Ich wachte auf und wusste nicht mehr, wie ich hieß. Ich wusste, dass ich existierte. Ich wusste, dass ich in Rom war. Ich wusste, wie ich aussah. Aber mein Name war fort. Ich suchte in der Schublade meines Nachttisches nach meiner Geldbörse, öffnete sie, sah den Ausweis. Luca Moretti. Der Name fühlte sich fremd an. Als gehörte er jemandem, den ich einmal gekannt hatte. Jemandem, der seit Jahren tot war. Gegen Abend kehrte das Gefühl langsam zurück. Mein Name füllte sich wieder mit Bedeutung, so wie ein leerer Raum sich mit Möbeln füllt, aber es war nur eine Hülle, und ich wusste, dass sie nicht halten würde. Ich meldete den Vorfall. Chiara hörte sich meinen Bericht ruhig an und notierte stichpunktartig mit. »Diese Episoden sind typisch für langfristige spirituelle Exposition«, erklärte sie. »Die Energie aus Raum 77 war nicht neutral, sie war formend.« Sie versucht zu organisieren, zu rekonstruieren. »Was bedeutet das?«, fragte ich. Sie schwieg einen Moment zu lang. »Es bedeutet, dass Teile ihrer Persönlichkeit durch die energetische Nähe zur Box destabilisiert wurden. Wir hoffen, dass sich die Effekte zurückbilden. Und wenn nicht, dann werden sie zu etwas, das wir noch nicht benennen können.« In den darauffolgenden Wochen wiederholte sich das Muster. Erst war es der Name, dann einzelne Erinnerungen. Einmal wachte ich auf und wusste nicht mehr, wie alt ich war. Ein anderes Mal vergaß ich, dass ich überhaupt einmal Eltern gehabt hatte. Kein Schmerz, kein Verlustgefühl, nur Leere. Und jedes Mal kehrte es zurück, doch nie vollständig. Die Erinnerungen kamen wie Kopien, ohne Schärfe, ohne Gewicht. Eines Morgens stellte ich fest, dass ich die Namen meiner früheren Kollegen nicht mehr wusste. Ich saß im Frühstücksraum der Angestellten und wollte nach Matteo fragen, aber da war kein Gesicht mehr, das ich mit dem Namen verbinden konnte. Nur eine vage Ahnung von jemandem, der mir einmal das Leben gerettet hatte. Ich begann, Notizen zu machen. Jeden Abend schrieb ich auf, was ich gegessen hatte, was ich gedacht hatte, wie ich mich gefühlt hatte. Ich machte Sprachaufnahmen, legte mir Erinnerungszettel in jede Jackentasche, aber selbst dann hatte ich das Gefühl, dass etwas mitlas. Etwas, das wütend wurde, wenn ich mich erinnerte. Etwas, das versuchte, mir das Denken abzutrainieren. Am fünften Freitag nach der Explosion erhielt ich eine Einladung von Pater Bellini. Ich sollte in sein Büro kommen. Ein Routinegespräch, wie es hieß. Er wirkte alt, blasser als sonst. Und er trug keinen Priesterkragen mehr, sondern ein einfaches graues Hemd. »Luca«, begann er langsam, »wir müssen über Ihre Berichte sprechen.« Ich nickte. Er öffnete einen dicken Ordner. »Sie sagen, Sie hätten mit einem Kollegen namens Matteo Ricci gearbeitet.« Ich runzelte die Stirn. »Ja, natürlich«, er blätterte weiter. »In einem früheren Bericht erwähnten Sie jemanden namens Tommaso Greco. Wissen Sie noch, wer das war?« Die Worte trafen mich wie Eiswasser. Der Name war da, aber ohne Bedeutung. Wie ein Etikett auf einer leeren Flasche. »Ich erinnere mich nicht«, sagte ich. Bellini sah mich eindringlich an. »Weil wir in keinem dieser Fälle entsprechende Mitarbeiter finden konnten. Weder Matteo noch Tommaso existieren in unseren Akten. auch nicht rückwirkend. Es gibt keine biometrischen Daten, keine Eintrittsprotokolle, keine Uniformen. Ich spürte, wie mein Atem schneller wurde. Ich habe sie doch gesehen, ich habe mit ihnen gesprochen. Sind Sie sicher? Fragte er. Ich sagte nichts. Er schlug den Ordner zu. Wir glauben, dass der Kontakt mit der Box, auch nach der Explosion, Ihre Identitätsmatrix beeinflusst hat. Sie verlieren sich. Stück für Stück. Und was wird aus mir? Fragte ich leise. Bellini sah mich lange an. Dann sagte er nur, vielleicht sind Sie nicht mehr derselbe wie der Mann, der Raum 77 betreten hat. Vielleicht sind Sie das, was übrig blieb, als der ursprüngliche Luca Moretti verschwunden ist. Ich verließ sein Büro ohne ein weiteres Wort. Draußen wehte ein kalter Wind durch die Gänge des Vatikans. Ich blieb stehen, legte die Hand auf eine Steinwand und fragte mich, wie lange dieser Ort noch wusste, wer ich war, bevor auch das verschwand. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, seit ich diesen letzten Eintrag beginne. Vielleicht Wochen, vielleicht nur ein paar Stunden. Die Uhr in meinem Zimmer läuft rückwärts, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das schon immer getan hat oder ob ich es nur jetzt bemerke. Mein Name ist oder war Luca Moretti. Ich schreibe das auf, weil ich es sonst wieder vergessen werde. Es ist mein letzter Versuch, etwas zu bewahren, bevor alles endgültig verschwindet. Seit der Zerstörung von Raum 77 hat sich meine Realität Stück für Stück aufgelöst. Nicht wie ein Gebäude, das einstürzt, sondern wie Papier, das von Wasser durchweicht wird, langsam, leise, ohne Aufsehen. Die Erinnerungen sind die ersten gewesen, dann die Gewohnheiten, dann die Emotionen. Ich wache morgens auf und erkenne mein Gesicht im Spiegel nicht mehr. Nicht, weil es sich verändert hat, sondern weil es keinen Zusammenhang mehr mit meiner Identität gibt. Ich bin eine Form, eine Hülle, ein Echo. Ich bin nie in Rom geboren worden. Ich habe nie in Trastevere gelebt. Ich habe keine Kindheit, keine Schulzeit, keine Eltern. Alle diese Erinnerungen fühlen sich an wie aufgedruckt. Wie Farben auf Glas, die sich bei der kleinsten Berührung ablösen. Und ich glaube, ich weiß nun warum. Ich bin nicht Luca Moretti. Oder besser gesagt, ich bin nicht mehr Luca Moretti. Ich bin das, was übrig blieb, als die Box sich öffnete, als die Dunkelheit herausfloss, als die Artefakte sich opferten und alle gescheiterten Exorzismen an einem einzigen Ort verschmolzen. Die anderen, Matteo, Tommaso, sie waren vielleicht nie real. Oder sie waren, wie ich, Fragmente, Reflexionen, Konstruktionen aus spirituellem Rückstand. Was, wenn die Box nicht nur gesammelt hat, sondern erschaffen? Was, wenn sie versuchte, eine neue Form zu bauen, einen Container aus Bewusstsein? Ich erinnere mich an einen Moment in Raum 77, ganz am Anfang. Damals fragte ich Matteo, was passiert, wenn man die Regeln befolgt und trotzdem etwas schiefläuft? Er sagte, dann heißt das, dass etwas Neues begonnen hat. Vielleicht war ich das Neue. Vielleicht war ich nie der Beobachter, sondern das Ergebnis. In den letzten Tagen habe ich begonnen, Stimmen zu hören, nicht laut, nicht wie Halluzinationen, eher wie Erinnerungen, die sich selbst abspielen. Fragmente von Gesprächen, die ich nie geführt habe, Namen, die ich nie gehört habe, ein Vater, der nie existierte, eine Mutter, deren Gesicht verschwimmt, sobald ich es mir vorstellen will. Ich träume inzwischen von nichts anderem mehr als von der Box. Ich stehe in Raum 77, allein. Die Regale sind leer, der Boden ist glatt, kein Artefakt mehr da. Nur ich und die Kiste. Ich trete näher, schaue hinein und dann sehe ich mich. Nicht mein Spiegelbild, sondern mich, wie ich wirklich bin. Eine Silhouette, geformt aus Schatten und Erinnerungsfragmenten. Kein Fleisch, kein Blut, nur Gedanken, aufgerollt wie Rauch in einem leeren Gefäß. Ich glaube, die Box hat mich nicht erschaffen. Ich glaube, sie hat mich freigelassen. Ich war der Rückstand. Das, was übrig blieb, nachdem die Rituale scheiterten. Nicht böse, nicht gut, nur vorhanden. Und jetzt, da die äußeren Schichten meines Ichs abblättern, sehe ich, was darunter liegt. Etwas, das nicht verschwinden will. Etwas, das bleibt. Die vatikanischen Ärzte sagen, ich bin stabil. Doch ich weiß, dass sie lügen. Sie fürchten mich. Nicht wegen dem, was ich bin, sondern wegen dem, was ich werden könnte. Etwas, das Regeln versteht. Etwas, das zwischen den Dimensionen wandeln kann. Etwas, das nicht mehr an Raum oder Zeit gebunden ist. Heute habe ich beschlossen, Rom zu verlassen. Nicht, weil ich glaube, dass ich dadurch gerettet werde, sondern weil ich weiß, dass ich sonst nie erfahre, was jenseits dieser Mauern liegt. Vielleicht gibt es andere wie mich, andere Fragmente. Andere, die ebenfalls zurückgeblieben sind, nachdem die Dunkelheit kam und nahm, was sie wollte. Ich schreibe diese Zeilen, damit jemand irgendwann versteht, was in Raum 77 wirklich passiert ist. Nicht in den offiziellen Berichten, nicht in den medizinischen Protokollen, sondern in der Erfahrung eines Menschen, oder besser gesagt eines Wesens, das dabei war. Denn ich war dabei. Ich habe gesehen, wie das Scheitern eine Form annahm. Ich habe gespürt, wie Erinnerungen zu Material wurden. Ich war die letzte Stimme in einem Raum voller stummer Artefakte. Und ich hinterlasse diese Worte als Echo. Ein Echo von Raum 77. Wenn du das liest und du erinnerst dich an Dinge, die du nie erlebt hast, wenn du Namen kennst, die du nie ausgesprochen hast, wenn du nachts aufwachst und dein Spiegelbild bewegt sich anders als du, dann bist vielleicht auch du ein Teil davon. Ein Stück aus der Dunkelheit, das vergessen wurde, ein Flüstern, das zu lange geschwiegen hat, ein neues Kapitel und der Beginn eines anderen Raumes. Vielleicht Raum 78.